Herzlich willkommen zur allerersten Folge des Podcasts Kiez und Schnauze. Mein Name ist Felina Schmitz, ich bin eure Moderatorin. Und bevor wir komplett deep dive reinspringen in unser erstes Thema, erstmal ganz kurz, was erwartet euch hier? Diese Podcast-Reihe von Wir Berlin ist eine Produktion für und mit euch. Berliner Originale, Zugezogene oder einfach nur Berlin-Neugierige? Zusammen werden wir die Hauptstadt aus den verschiedensten Perspektiven kennenlernen, kritische Fragen stellen und eure Meinung zur aktuellen Situation mit ExpertInnen ausdiskutieren. Zu Fragen wie, wie tickt eigentlich Generation TikTok? Wie komme ich in 10 Jahren vom Kuhdamm zur Warschauer Straße? Oder was ist wirklich innovativ in der Stadt und was vielleicht seit Jahren längst überfällig? Heute starten wir direkt mit der wahrscheinlich buntesten Folge.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt.
Tja, heute steht eben alles im Zeichen des Regenbogens. Heute geht es um LGBTQIA+. Mal Hand aufs Herz. Könnt ihr ohne Googeln beantworten, für was das steht? Wisst ihr, wie ihr eine non-binäre Person richtig ansprecht? Oder könnt ihr mir sagen, wer der Heterobulle war und warum er mit diesem Spitznamen ein Bundesverdienstkreuz bekommen hat? Falls ihr jetzt ein einziges Mal Nein gedacht habt, alles nicht schlimm. Das besprechen wir heute und zwar von Anfang an, in Ruhe und mit Respekt, denn wir wollen ja voneinander lernen. Berlin ist bunt, Berlin ist Vielfalt, das hören wir oft, aber wie weltoffen sind wir denn wirklich? Am besten finden wir das doch heraus im Gespräch mit der queeren Community, im öffentlichen, aber auch im privaten Raum. Da starten wir mit Anastasia, einer non-binären Person. Dass das ihre sexuelle Identität ist, weiß sie aber noch gar nicht so lang. Anastasias private Erfahrungen werfen aber Fragen auf, die wir auch im öffentlich queeren Leben finden. Und dafür kommen später noch 2 weitere Personen zu Wort. Nina Queer, Berlins berühmt-berüchtigte Drag Queen höchstpersönlich, und Anne von Knoblauch, die Ansprechperson der Berliner Polizei für Lesben, Schwulen, Bisexuelle sowie Trans- und intergeschlechtliche Menschen, kurz LSBTI. Und Leute, ich fühle euch, wenn jetzt einige von euch denken, oh Gott, mir raucht der Kopf, bin ich bei einem Buchstabierwettbewerb gelandet. Wir machen mal ganz langsam. LGBTQIA, so heißt ja diese Folge. Das sind die Anfangsbuchstaben sexueller Orientierungen und Identitäten. Allerdings die der englischen Begriffe, die sich in den meisten Fällen aber ganz leicht ins Deutsche übersetzen lassen. L steht für Lesbien oder Lesbisch, G für Gay bzw. Schwul, B für Bi, T für Trans, Q für Queer, I für Intersexuell und A für Asexuell. Und das Plus steht dann eben noch für alles Weitere, was sich da so lieb hat. Los geht's jetzt erstmal mit der ersten ganz privaten Perspektive in queeres Leben in Berlin. Hallo Anastasia.
Hallo.
Welcher dieser ganzen Buchstaben ist denn so dein Buchstaben?
Ich denke mal mehrere, weil ich mich, also ich meine, es ist ja nicht nur sexuelle Orientierung, sondern auch Identität. Mhm. Und also queer auf jeden Fall und bi auch, aber ich zähle mich auch zu den nicht-binären Leuten. Und ja, ich habe mich in den letzten Jahren ein bisschen mehr damit beschäftigt und freue mich, dass es immer mehr an die Öffentlichkeit kommt oder da diskutiert wird.
Nicht-binär ist jetzt vielleicht für einige, die gerade eingeschaltet haben, noch ein bisschen herausfordernder. Wie würdest du das diesen Menschen erklären?
Also, dass ich mich also mit keiner Geschlechterrolle, also wenn man jetzt von weiblich und männlich ausgeht, da einsortieren kann.
Und du hast auch schon gesagt, es ist für dich eine Art Spektrum, was ich ja auch nochmal sehr unterstützend finde für das ganze Thema nicht-binär. Da zeigt man dann eben auch wieder, es kann auch alles ein Spektrum sein. Man ist nicht entweder Mann oder Frau, liebt nur Mann oder Frau, sondern das Ganze funktioniert eben ein bisschen anders. Wie erlebst du das in Berlin? Funktioniert es für dich gut?
Gerade in Berlin, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich da so gerne lebe, kann man sich schön in seiner kleinen Bubble einmuckeln. Und da, wo ich mich so herumtreibe, sind ziemlich viele Leute, die gleichgesinnt sind oder es auf jeden Fall auch gut verstehen. Und ich merke aber auch oft, wenn ich außerhalb von Berlin bin, dass ich da ein bisschen vorsichtiger bin oder auch einfach nicht, also ich gehe jetzt nicht damit hausieren, weil wenn ich Lust habe, mich auf eine Diskussion einzulassen, dann rede ich drüber, wenn nicht, dann lasse ich es lieber. Oder halt zum Beispiel auch beim Arzt. Wie man sagt, Frau Andersson, Sie sind dran, dann ist man so, ja, okay. Ich werde das jetzt natürlich nicht erklären, weil es viel zu viel Zeit frisst. Mhm.
Aber glaubst du, wir sind da auf einem guten Weg und kommen dahin, dass das ja zumindest mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Respekt behandelt wird?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben jetzt gerade den Pride Month und was ich erlebe, ist, dass man mehr Diskussionen oder Gespräche mit Leuten führt als sonst und vielleicht Leute auch ein bisschen offener sind. ja, und die Leute vielleicht ein bisschen mehr Toleranz aufbringen, weil letzten Endes, wir sind alle Menschen, wir haben unsere Vorlieben oder unsere Identitäten, das sind ja verschiedene Sachen. Und wenn du dir Zeit nimmst, mit den Leuten zu reden, dann verstehen die dich auch besser und sagen, ah, okay, Mensch, das habe ich ja noch gar nicht gewusst und ja, da werde ich in Zukunft mal mehr drauf achten.
Und dann ist es eben danach folgend ja noch ein Lernprozess. Also nur weil man es einmal verstanden hat, ist es halt schwer, so Gewohnheiten abzulegen. Und damit oder mit dieser Vorstellung von der sehr binären Welt sind ja die meisten von uns erzogen worden. Wie war denn da dein Weg, das wirklich zu erkennen? Weil also wenn ich jetzt mich reflektiere, weiß ich, ich bin groß geworden mit der Vorstellung, später werde ich mich mal in einen Jungen verlieben. So, weil ich bin ja ein Mädchen. Und wie war denn das bei dir?
Ja, ich komme auch aus der Ecke und Berlin, muss ich sagen, hat mir die Augen geöffnet, dass ich da halt jetzt ein bisschen firmer bin, was meine Identität angeht. Aber es war ein langer Weg und auch nicht einfach. Ja, zwischendurch auch viele Seitenhiebe eingesteckt von Leuten, die sagen so, ja, jetzt zieh dich doch mal weiblicher an, benimm dich doch mal wie eine Frau oder ja, vor allen Dingen Kleider oder Kleidung generell finde ich. Auch dieses, dass es die gegendert ist auch, also das, ja. Da gibt's die Jungsabteilung oder die Mädchenabteilung. Ich gehe einfach in einen Laden rein und guck, welche Klamotten mir gefallen. Also ich hoffe, dass die Gesellschaft ein bisschen offener wird in demnächst und ein bisschen toleranter, weil wenn jemand sagt so, ja, woher weißt du denn, dass du nicht binär bist, denke ich mir so, ja, woher weißt du das denn, dass du eine Frau oder ein Mann bist? Und dann kommen wir aber auch zu der Frage, was sind Geschlechterrollen, was sind Geschlechteridentitäten?
Aber jetzt hast du schon gesagt, Jungen- und Mädchenabteilung und du hast gesagt, du hast ein Kind. Wie versuchst du das zu gestalten, dass ja da vielleicht nicht der Eindruck entsteht, also wenn ich mal groß bin, muss alles so und so sein. Das wirst du ja sicherlich nicht weitergeben wollen.
Also ich lebe es vor. Also wir Kinder machen ja gerne Dinge nach. Und ich habe gelernt, also ich muss sagen, durch mein Kind habe ich viel gelernt, dass das, was ich vormache, kopiert das Kind oder macht es nach oder sieht es halt als... Oh, das ist okay, das macht meine Mutter oder meine Eltern machen das so. Ich spreche ganz viel mit meinem Kind und ich sage auch nicht meinen Sohn oder meine Tochter, es wird auch oft gefragt, so, ja, es ist ein Junge oder ein Mädchen? Sage ich so, ja, es ist ein Kind und das Kind heißt Karl. Und ich habe Karl neulich auch wirklich gefragt, weil der ist jetzt 9 Jahre alt, wie willst du denn angesprochen werden? Was sind deine Pronomen? So, und er war dann die Antwort und dann... Ich finde es auch okay, Leute mal zu fragen, wie sie angesprochen werden wollen.
Ja.
Das ist auch so eine Sache, zum Beispiel auf Instagram. Ist ja bei dir auch so auf deinem Profil, dass die Pronomen dazu geschrieben werden. Und allein schon dadurch, dass dann jemand fragt, so ja, warum schreibst du deine Pronomen dazu, entstehen ja auch wieder Gespräche.
Sag mal, wenn du jetzt so auf Berlin schaust, was würdest du dir wünschen? Also hast du das Gefühl, das muss jeder im Privaten für sich einmal tun? Oder können wir da alle gemeinsam noch etwas machen? Also ich meine, wir haben den CSD, wir haben großartige Veranstaltungen organisiert von Nina Kuja. Aber wo können wir noch was tun gemeinsam?
Also eine Sache, die mir immer auffällt, ist zum Beispiel bei den Ämtern, wenn du angeben musst, welches Geschlecht oder Anrede Herr, Frau, da könnten wir noch was tun. Oder halt einfach keine Anrede wählen. Oder auch in E-Mails, wir haben ja meistens unten eine Visitenkarte angehangen, vielleicht die Pronomen neben den Namen schreiben, dass die Leute, die dir schreiben, auch direkt wissen, ah, okay, alles klar, sie ist das Pronomen von der Person. Und gut, dann gab es auch die Diskussion über genderneutrale Toiletten. Da ist auch noch einiges zu tun und einfach die Räume schaffen. Also ich arbeite in einem Laden in Altreptow. Wir hatten auch einen Vorfall in unserem Laden, worüber wir einfach gesprochen haben. Und einfach, da ging es auch darum, dass wir uns gegenseitig empowern und unterstützen.
Was gab es da für einen Vorfall?
Da kann ich nichts drüber erzählen. Okay. Es war ein Übergriff.
Okay, aber ist es, nur weil wir ja heute auch noch sprechen werden mit der Beauftragten der Polizei für genau solche Fälle, ist es etwas, wo ihr euch an die Polizei mit wendet oder ist es etwas, wo du sagst, das müssen wir in unserer eigenen Bubble lösen?
Das haben wir in unserer eigenen Bubble gelöst. Da mussten wir nicht zur Polizei gehen. Aber das ist auch ein Stichwort, Polizei. Zum Beispiel auch, wenn du als weiblich gelesene Person oder halt Flinterperson überfallen wirst oder vielleicht auch sexuellen Übergriff erlebst, dass viele Leute oft dann auch nicht aufs Präsidium gehen und Anzeige erstatten, eben weil sie dort durch die Verhörung oder die Untersuchung nochmal retraumatisiert werden. Und dass da ein bisschen mehr Sensibilisierung einkehrt, dass du vielleicht dann auch eine weibliche Polizistin hast, die mit dir spricht und nicht irgendein Mann. Ich würde da zum Beispiel, hätte ich gar keine Lust drauf. Das würde ich lieber sagen, na gut, dann regle ich das selber. Und dadurch schützen wir halt auch viele Täter. Und das ist eigentlich ein krasses Unding. Da könnte noch ganz viel geschehen.
Das denke ich eben auch. Und genau deswegen danke dir für diesen Einblick in dein privates Leben. Wollen wir jetzt mal rüberschalten in das bunte öffentliche Leben. Wie sicher ist Berlin für die queere Community? Und wie offen sind wir hier wirklich? Dazu spreche ich jetzt mit Anne von Knoblauch, Ansprechperson der Berliner Polizei für Lesben, Schwule, Bisexuelle sowie Trans- und Intergeschlechtliche Menschen, kurz eben LSBTI. Und Nina Queer, schön, dass du da bist.
Hallo.
Du bist ja, ich würde sagen, Berlins bekannteste Drag Queen auf jeden Fall. Eins der bekanntesten Gesichter der Berliner LGBTQ-Szene überhaupt und auch deutschlandweit.
Ja, das kann man nicht anders sagen. Meist geliebt, meist gehasst.
Erklär mal, wie ordnest du dich denn ein in diesem, ja, diesem Alphabet, was man da immer so vor sich hin sagt, LGBTQIA+, was?
Also ich habe es irgendwann aufgehört, als die Homosexuellen sich überlegt haben, den Heterosexuellen alle Buchstaben aus dem Alphabet zu klauen. Ich unterscheide Menschen ja nur in Arschlöchern und nicht Arschlöchern und das ist bei mir dann auch alles. Meine Berufszeichnung ist aber Drag Queen, immerhin. Also so, ich mache das, ich ziehe mir Frauenkleider an für meinen Beruf. Das ist für meinen Beruf dienlich. Das ist meine Kunst. Ich interpretiere die Frau völlig neu. Und das ist, wo ich mich hinzu gefühlt gehöre oder hinzufüge.
Sehr gut. Okay.
Das ist das, was ich bin.
Ja.
Nicht mehr und nicht weniger.
Das wollte ich gerade sagen, vor allem auch nicht weniger. Ne? So, außerdem auch noch zu Gast Anne von Knoblauch. Du bist Berliner Hauptkommissarin, richtig? Hauptkommissarin, ich habe immer Angst, Polizeititel falsch zu sagen.
Den hast du jetzt aber falsch gesagt. Ich wäre gerne Polizeihauptkommissarin, ich bin aber noch Polizeioberkommissarin.
Oberkommissarin.
Ist das nicht besser, weil ja oben drüber?
Nee, Haupt ist besser. Ja, leider.
Dann sind wir auf dem Weg dahin. Oberkommissarin und Ansprechperson. Bei euch heißt es nicht LGBTQ, sondern bei euch heißt es LSBTI-Themen. Dafür bist du da.
Genau, das ist richtig.
So, jetzt kannst du uns ja mal so ein bisschen einführen. Ansprechperson der Polizei für diese Themen. Wie viele Leute arbeiten bei euch? Ich stelle mir vor, es sind so 40, 50 Leute mindestens braucht man.
Oh, wäre das ein Traum. Nein, das ist nicht so. Wir sind zwei hauptamtliche Ansprechpersonen, also für LSBTI für ganz Berlin. Mhm. Und ja, und das war's. Mehr haben wir nicht.
Und erzähl mal kurz, was sind so deine Hauptaufgaben? Also mit welchen Themen kommen die Menschen zu euch, beziehungsweise wo seid ihr im Einsatz?
Ja, zum einen natürlich, es kommen Menschen zu uns. Wir haben ein Beratungstelefon, wo jederzeit angerufen werden kann, wenn es Fragen gibt zu Gewaltvorfällen, allgemeine Fragen zu LSBTI, wo die Polizei helfen kann. Aber viel, viel größer ist unser Aufgabengebiet an der Polizeischule beispielsweise. Dort haben wir Beschulungen, unsere Nachwuchskräfte, also die später mal auf die Straße kommen, die im Funkwagen fahren, die in der Einsatzhundertschaft sind, die beschulen wir mit LSBTI-Themen. Der richtige Umgang mit LSBTI-Menschen. Wir haben Kontakte zu ganz, ganz vielen Opferhilfeeinrichtungen in Berlin. Also Netzwerkarbeit ist auch ein ganz großes Thema. Präventionsstände, dass wir uns weiterhin als Polizei, als Ansprechperson bekannt machen. Sensibilisieren die Leute, dass sie keine Angst haben müssen, zur Polizei zu kommen. Oder einfach nur erklären, was ist überhaupt strafbar und womit kann man überhaupt zur Polizei kommen? Man will es nicht glauben, aber das wissen wirklich nicht viele.
Ist das tatsächlich ein großes Thema? Weil Nina, du nickst gleich ganz doll.
Ja, weil die Leute einfach, die meisten Menschen sind ja dumm. 90% der Deutschen, das ist ja bekannt. Und es wissen ja auch ganz viele Leute nicht. Ich musste gerade an eine Geschichte denken. Eine Freundin von mir wurde vorgestern in der U-Bahn überfallen. Und sie kam überhaupt nicht auf die Idee, die Notbremse zu ziehen. Das wusste sie zum Beispiel nicht. Und so stelle ich mir das dann auch da bei dir vor. Dass einfach viele Leute, die wissen gar nicht, wenn ihnen irgendwas passiert oder sie in irgendeine Situation kommen, dass das bereits eine Straftat ist, die bei der Polizei gemeldet werden kann und auch muss.
Genau, und gerade die U-Bahn ist ja sehr dankbar, also dankbar in Anführungsstrichen. Wir haben dort doch ganz normales Videomaterial, was wir einsehen können. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch schnell die Polizei zu rufen, weil nach 48 Stunden wird es aus Datenschutzgründen auch gelöscht.
Oh, das ist was Wichtiges. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Das
nur 48
ist wirklich
Stunden.
Wichtig.
Aha. Ja,
okay. Weil viele sagen ja, also meistens, ich sage mal, ist es Leuten ja auch unangenehm, überfallen, begrapscht oder irgendwas zu werden. Dann überlegen die auch oft ein, zwei Tage. Deshalb finde ich, ist das ein guter Tipp. Man weiß dann, ist es eigentlich schon zu spät. Mhm. Also immer sofort.
Das Beste, 48 Stunden und dann haben wir leider keinen Zugriff mehr auf die Daten, also auf das Videomaterial. Und so ist es natürlich dann auch schwieriger, an mögliche Täter heranzukommen.
Mhm. Finde ich super.
Da sind wir jetzt schon mitten in richtigen Situationen gelandet. Und das finde ich auch wahnsinnig interessant, das wirklich mal aus der Perspektive zu hören. Aus dem Moment, weil ich habe immer das Gefühl, das ist so, ja, das müssen die sich selber drum kümmern. So nehme ich das oft wahr. Dass dieses Thema eben doch nicht ganz so in der Gesellschaft angekommen ist. Aber Anne, ganz kurz, du hast jetzt diese Position eingenommen und wir reden da jetzt so ganz normal schon drüber. Aber das ist ja, wenn man das mal deutschlandweit betrachtet, doch noch eine Sonderstellung, die Berlin da hat, ne?
Ja, genau. Also zumindest sind wir das Bundesland, was diese Stelle am längsten hat.
Mhm.
Und das nicht erst seit 2015 oder 14 oder vielleicht auch 11, sondern uns gibt es tatsächlich jetzt schon seit 1992.
Wow.
Wow, und das ist echt mega. Das
sind
weil,
das 20 Jahre?
Nee, 30.
Oh mein
ja.
Gott.
Nein, ja. Sind 20.
Ja, natürlich. Nein, 30 Jahre, das muss man sagen. Und vor allen Dingen, wenn man sich das mal überlegt, 92 gab es ja theoretisch eigentlich noch den Paragraph 175, also die männliche Homosexualität stand unter Strafe laut Strafgesetzbuch. Und der ist erst übrigens 94 gestrichen worden. Und aber natürlich gab es immer schwule Menschen, es gab immer schwule Männer und es gab auch Straftaten gegen schwule Männer. Und das war ein großes Problem. Nicht, dass es schwule Männer gab, sondern diese Straftaten, die halt nicht angezeigt wurden, weil die Menschen Angst hatten.
Ja, weil man sich geschämt hatte. Es war ja auch noch eine ganz andere Zeit. Viele waren ja auch nicht geoutet oder das, die Zeiten waren einfach nicht dafür da. Ne?
Ja, aber auch wir als Polizei, Strafverfolgungsbehörde, ne, entsprechend sind dann natürlich auch manche Maßnahmen ausgefallen und das war nicht schön. Und so ist es damals auch gekommen, dass eben diese Stelle 1992 erstmalig in Deutschland installiert worden ist.
Das heißt, auch die Polizei war unsensibel gegenüber Schwulen?
Na, zumindest so, dass es durch Zufall herausgekommen ist, dass in einem Cruising-Gebiet hier in Berlin, also ein Cruising-Gebiet, treffen sich homosexuelle Männer. Ne,
und machen dort Knickknack.
Ja, im Verborgenen, ganz wichtig, unentgeltlich. Also
ja,
Dating.
Ja, mit Prostitution. Also kurz gesagt, das Real-Life-Tindering.
Ja, Outdoor.
Ja, Outdoor-Tindern.
Ohne Dach über den Kopf.
Genau. Und dort, und das gab's schon immer. Und das gibt es in ganz Berlin. Und das gibt es in fast jeder Grünanlage.
Mhm.
Und so ist es 92 durch Zufall herausgekommen. Es waren Beschuldigte von vielen, vielen Raubstraftaten bei der Polizei. Und haben aber auch über 100 Fälle in diesem Bereich gestanden. Das einzige Problem an der Geschichte war, dass es überhaupt keine Anzeigen zu diesen 100 Straftaten gab.
Aha.
Und so hat man gemerkt, na, irgendwas ist ja jetzt gerade gar nicht richtig und wir müssen hier mal schauen, warum zeigt hier niemand irgendwas an, wenn er überfallen wird in bestimmten Gebieten, also in diesen Cruising-Gebieten. Und das war damals so der Auslöser, warum diese Stelle bei der Polizei installiert worden ist, von einem Heteropolizisten, der Heterobulle. So wurde er genannt. Aber wirklich ein ganz, ganz toller, feiner Kerl. Leider lebt er nicht mehr. Aber er natürlich, ja, er ist 2016 gestorben. Heinz Uth hieß er.
Gott hab ihn selig.
Allerdings, ganz toller Mann. Und er hat versucht, in der Polizeibehörde natürlich Männer zu suchen, schwule Männer, die ihn dabei unterstützen. Das war 92. Er hat jetzt keine Gruppe gefunden von 15 Menschen. Ne? Also eigentlich hat er alleine seinen Job gemacht.
Eine krasse Arbeit und in Berlin damit ja auch krasse Vorreiterstellung. Also das so früh zu erkennen. Was glaubten ihr, warum das gerade in Berlin so früh so ein starkes Thema geworden ist?
Also zum einen ist Heinz Uth auf jeden Fall die ausschlaggebende Person. Er hat das erkannt, dass da Bedarf besteht. Ja, und wenn er vielleicht in Hamburg gelebt hätte, dann wäre Hamburg das erste Bundesland gewesen. Aber
kurz gesagt, einer, der einfach mal richtig mitgedacht hat und auch wirklich was verändert hat. Weil mitdenken ist das eine und das andere etwas zu ändern. Ne? Finde ich schon richtig mutig und toll. Ja. Ich hoffe, er hat ein Bundesverdienstkreuz dafür bekommen.
Das hat er.
Tatsächlich,
ja, hat er
das
wirklich.
Freut mich, Anne. Das finde ich gut. Da hat es ja mal den richtigen erwischt.
Richtig.
Finde ich toll.
Das hat er und wurde dann zu seinem Tod von der großen Berliner Zeitung auch als Brückenbauer.
Toll.
Ganz offen.
Betitelt. Wunderbar.
Ja,
wunderbar.
Ein toller Mann.
Guck mal, krieg ich Gänsehaut am ganzen Körper. Finde ich ganz toll. Solche Leute bewundere ich.
Ganz, ganz toll.
Ja, keine 25 Jahre später hat Hamburg dann nachgezogen.
Ui, doch so schnell, ja.
Aber Hamburg hat auch Ansprechpersonen. Mhm. Ich spreche immer nur von einem Hauptamt, also dass die sich den ganzen Tag um diese ganzen Themen kümmern können und nicht irgendwie nebenbei noch Funkwagen fahren müssen. Also Hamburg hat das, Niedersachsen mittlerweile, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Bremen. Und ich glaube, dann war es das auch schon.
Also, ich wollte gerade sagen, sag jetzt nicht noch Bayern, nein, dann falle ich vom Glauben ab.
Nein, nein.
Aber da besteht schon auf jeden Fall Nachholbedarf. Also finde ich, großer Nachholbedarf. Ich war ja schon überrascht, dass es sowieso nur zwei Leute im Hauptamt eben gibt. Und ihr setzt euch ja mit vielen Themen auseinander. Also ich hatte schon überlegt, kann man überhaupt fragen, gibt es einen regelmäßigen Tagesablauf bei euch?
Nee.
Ist es was stattfinden kann?
Nein. Nee, eigentlich nicht. Wir gucken uns jeden Morgen die Lage an, wie sich das anhört. Gucken uns die Lage an, was ist passiert über Nacht, was ist passiert, was gibt es für Straftaten? Gibt es homotransphobe Straftaten, die uns gemeldet worden sind? Wo haben sie stattgefunden? Müssen wir Gespräche führen? Müssen wir irgendwie mit Opferhilfevereinen ins Gespräch kommen aufgrund dessen? Und oder wir sind an der Polizeiakademie beschulen oder wir haben Abendtermin oder wir sind auf einer tollen Veranstaltung. Ja.
Ja, das kommt auch mal vor.
Mhm. Ihr beiden habt euch ja schon mal im Leben gesehen.
Ja, Anne und ich arbeiten ganz oft zusammen. Auch bei meinen Großveranstaltungen ist natürlich die Polizei immer gerne gesehen. Also jetzt nicht nur als Gesetzeshüter, sondern vor allem Anne ist Teil der Polizei, die bei uns meistens auch irgendwie einen Infostand haben oder wirklich auch durch die Leute zu den Leuten gehen und die dort vor Ort informieren. Und man muss sagen, es trifft wirklich auf sehr, sehr breiten Zuspruch. Also meine Gäste sind da wirklich immer mega begeistert, also dass überhaupt die Polizei vor Ort ist, dass die mitmacht. Und ich meine, die haben da ja auch immer super Gesprächsthemen mit euch. Die Leute, die sich mit euch unterhalten, tun das auch lange. Und wenn sie am nächsten Tag wiederkommen, wenn man so ein Festival hat oder so, kommen sie auch gerne wieder mit einem Käffchen oder so vorbei, ne? Und laden auch mal auf einen Keks oder was ein. Und es wird sofort mega freundschaftlich. Und man muss auch sagen, Anne und ihr Team, die sind da natürlich auch total offen für und empfänglich und das wird ihnen wiedergegeben. Also man kann diese Truppe gar nicht genug unterstützen.
Sehr schön. Hast du denn das Gefühl jetzt bei dir, Nina, auf den Veranstaltungen, dass sich da auch etwas in der Wahrnehmung geändert hat? Also das Sicherheitsgefühl sich vielleicht verbessert hat oder irgendwie was neue Perspektive dazugekommen ist?
Auf meinen Veranstaltungen selber.
Also da triffst du ja die Community.
Genau.
Also da gehst du ja am ehesten mit denen noch in Austausch und.
Also auf meine Veranstaltungen sind ja, so würde ich es mal sagen, ja immer Safe Spaces. Mhm. So. Ansonsten habe ich natürlich der Weg dahin. Oder der Weg nach Hause, das ist ja immer das große Problem, ne? Also manchmal müssen Leute halt, um zu einer Veranstaltung zu kommen, womöglich weit fahren von sich zu Hause. Ist ja nicht bei jedem um die Ecke gleich irgendwie ein Club, wo man dann mal zu Fuß hintingeln kann oder mit dem Fahrrad oder so. Und auf diesen Strecken muss man halt natürlich auch mal, ich sag mal, oft durch unwirklichere Bezirke oder auch durch mal schwulenfeindliche Gegenden oder Gegenden, die überhaupt ein bisschen risikobehafteter sind für Homosexuelle oder so. Und da warne ich schon auch immer, zusammen mit Maneo zum Beispiel, kennst du auch, gab es gerade eine ganz tolle Aktion, bitte passt auf, zur Party, aber sicher.
Nur ganz kurz, magst du Anne einmal ganz kurz erklären, was Maneo ist, für alle, die zuhören und vielleicht noch nicht im Thema sind?
Natürlich, das ist Berlins Antigewaltprojekt, ein schwules Antigewaltprojekt und ja, ich glaube auch das älteste, ne?
Mhm. Genau. Also, sie machen eine Top-Arbeit, also kann man sich auch melden. Die geben auch psychische Beratung für Leute, die überfallen wurden oder was weiß ich, auch immer sie brauchen, Rechtsbeistand, keine Ahnung. Also, da sind die wirklich ganz, ganz toll. Und wie gesagt, es sind immer diese Wege dorthin und davon weg. Und ich finde, die schönste Zeit, die wir hatten oder die ich hatte, die sicherste Zeit, die, glaube ich, alle Homosexuellen hatten in dieser Stadt, das war so von, korrigier mich, wenn es falsch ist, Anne, von 2000 bis 2010, weil das war mein Zeitfenster, da hatte ich wirklich das Gefühl, ob Männlein, Weiblein, wirklich weit weg von jeder Hautfarbe, von Religion, es war alles zusammen, das war auch diese Techno-Zeit, diese Love Parade Endzeit, alle waren irgendwie in Liebe vereinigt, man konnte sich wirklich auf der offenen Straße wirklich zeigen, wie man ist und es war überhaupt kein Problem, einen Mann zu küssen oder wenn eine Frau küsst etc. oder als Drag am hellerlichten Tag durch die Stadt zu gehen und ich finde, das ist wieder anders geworden. Leider. Mhm. Also ich finde, das geht nicht mehr so leicht. Und die Gewalttaten an Schwulen, das kann dir Anne vielleicht auch noch besser erzählen, sind ja wieder gewaltig gestiegen. Mhm. Und ich finde, das merkt man auch richtig auf der Straße. Man wird wieder öfters beschimpft. Gäste von mir sagen, irgendwie auf dem Weg zum Partys beschimpft, ausgeraubt, angetanzt, abkassiert. Mhm. Irgendwie, also es passiert einfach unglaublich viel bis zu Grinder-Dates, Tinder-Dates, ja. Die Schwulen holen Leute in ihre Wohnungen, haben da womöglich noch Sex, werden dort betäubt, zusammengeschlagen, ausgeraubt. Also das kommt wirklich in letzter Zeit sehr, sehr oft vor. Also die kriminelle Energie, die plötzlich wieder vorherrscht, ich glaube, die ist gewaltig am Steigen. Und ich habe leider die Befürchtung, dass da das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist. Also wir befinden uns in einer Aufwärtsspirale der Gewalt, der der homophoben Gewalt in dem Fall.
Nehmt ihr das aus Polizeisicht, also ja, da gucke ich schon in ein, naja, ich sag mal nicht positiv gestimmtes Gesicht. Nehmt ihr das auch so wahr, ja? Kommen da tatsächlich aber auch mehr Anzeigen zustande?
Und genau da ist das Problem. Natürlich höre ich in Gesprächen, auch mit dir, Nina, es gibt diese Überfälle, es gibt diese Gewaltausbrüche, es gibt die homotransphoben Straftaten, es gibt diese Ausnutzungstaten, die sogenannten, die Antanztaten. Ja, bloß leider, klar, ja, wir haben steigende Zahlen, aber nicht so, wie wir es in Gesprächen eigentlich wahrnehmen. Mhm. Also wir sprechen natürlich von einem Dunkelfeld, was wir in diesem Bereich haben, von 90-95%. Also alle
Stell
Sachen
dir das mal. Da ist das
nicht also angezeigt werden.
95% aller Taten, aber ich finde, da muss man doch eigentlich mal, das nehme ich mal in die Hand an, das verspreche ich dir an dieser Stelle, dass ich werde den Leuten mal ins Gewissen reden, dass das wichtig ist, weil es kann ja nicht sein, dass 95% aller Straftaten quasi im Dunkeln liegen und trotzdem steigen deine Zahlen jedes Jahr um 25% oder so?
Nein, die Prozentzahl habe ich mir jetzt nicht so errechnet. Wir haben jetzt 21 knapp über 500 nur homo- und transphobe Straftaten, also jede schwule Sau, jede scheiß Transe, jede Kacklesbe, ne? So solche. 520 so
gemeldete.
Angezeigte Straftaten, ja.
Und dann mach da nochmal 95% drauf, da bist du ja, dann bräuchtest du wirklich ein Team von 50 Leuten.
Allerdings, und wir wissen das natürlich, das ist ja jetzt nicht, dass ich das hier höre und denke, nein, das darf nicht wahr sein, sondern mir ist das sehr wohl bewusst. Bloß, wir können es in unseren Statistiken so nicht wiedergeben, weil, wir haben dieses Dunkelfeld. Das ist aber nicht nur die Unwissenheit, das ist auch Angst. Das ist Angst vor der Polizei, dass wir homotransphob reagieren, dass wir diskriminierend reagieren. Dann darfst du nicht vergessen, ungeoutete Männer gibt es ganz, ganz viele in dieser Stadt. Die wollen natürlich nicht, wenn ihnen irgendwie sowas passiert, dann treffen sie sich irgendwo in einem Hotel oder in einer Wohnung heimlich und werden da überfallen. Die werden sich hüten, zur Polizei zu gehen und das anzuzeigen.
Das Portemonnaie ist weg. Was sagt man der Frau und den Kindern zu Hause, ne?
Ja, was suchst du denn nur nachts um zwei? In der Motzstraße hattest du nicht eigentlich Betriebsfeier? klar, die ungeouteten Männer und natürlich, und auch, aber das haben wir nicht nur bei homo- und transphoben Straftaten, es bringt nichts und das ist so klein, das ist nur eine Beleidigung, ist egal.
Also ist es am Ende ja eigentlich viel nicht nur ein Problem, was ich sag mal, wir sagen, muss die Polizei jetzt lösen, da müsst ihr mal auf eine gute Idee kommen, sondern es ist ja ein gesamtgesellschaftliches Thema. Aber?
Und weißt du was? Und es ist wirklich, also das hört sich jetzt blöd an, aber gerade in Berlin Opfer einer homo- oder transphoben Straftat zu werden, ist gut. Weil genau hier in Berlin haben wir beim LKA, also beim Staatsschutz, eine eigene Abteilung, die sich um Hasskriminalität und homotransphobe Straftaten gehören dazu, die sich genau darum kümmern. Und bei uns in Berlin wird das als Hasskriminalität gegen die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität gewertet. Und wir haben auch bei der Staatsanwaltschaft eine eigene Abteilung Hasskriminalität, die genau sich um diese auch um diese Fälle kümmern. Und es gibt vor allen Dingen auch eine Strafverschärfung für Delikte der Hasskriminalität. Das bedeutet, dass hier eine menschenverachtende Gesinnung vorausgesetzt wird, ne? Also Tattätermotivation. Mhm. Und die Strafen sind wirklich empfindlich und können bis in den vierstelligen Geldbetrag gehen. Also so eine schwule Sau kann ganz schön teuer werden.
Mhm. Finde ich toll.
Das finde ich auch richtig gut zu hören. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir das laut sagen, weil ich weiß, ihr macht einen krassen Job. Und ihr seid dort vor Ort, wenn Veranstaltungen sind von der Polizei aus. Nina, du kümmerst dich drum, dass die Polizei auch jedes Mal vertreten ist.
Na, absolut.
Ihr setzt euch da total ein. Und trotzdem gibt es, glaube ich, genug Leute, die sich eben doch noch nicht trauen oder für die es eben doch noch nicht angekommen ist. Was glaubt ihr denn, Nina, du hast gerade nicht so einen, ich sag mal, positiven Ausblick in die Zukunft gewagt. Wo geht's denn hin? Also was können wir denn tun, damit die Gesellschaft vielleicht wieder offener wird? Kann das etwas sein, was sich zum Beispiel löst über, jetzt hatten wir 2 Jahre lang kaum Veranstaltungen, es wird wieder mehr Veranstaltungen und mehr Sichtbarkeit geben, also können wir da irgendwas machen?
Also das ist natürlich ganz wichtig, die Sichtbarkeit, damit auch jeder sieht, das ist normal. Und zwar im Fernsehen, auf der Straße, bei Demonstrationen wie zum Beispiel den CSD oder es gibt ja noch 1000 andere wunderbare Sachen, das Schwule Museum etc. Also das ist ja eine Never-Ending-Geschichte, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Ich finde aber diese Öffentlichkeit, die zum Beispiel das Privatfernsehen zum Beispiel bietet, ja, den jungen Leuten, die das auch gucken, das finde ich zum Beispiel falsch, weil irgendwie, ich finde, wenn dann irgendwie Let's Dance stattfindet oder was weiß ich, Heidi Klums Topmodel oder so, dann wird da immer meist irgendeine höchst unangenehme homosexuelle Person reingenommen oder was weiß ich, Dschungelcamp oder so, die dann plötzlich uns alle als Schwule und Lesben vertreten soll und das gibt ja jedes Mal bei diesen Leuten, die uns vertreten, oder Riccardo Simonetti oder so, ne, ein riesen Aufschrei, weil das sind Homosexuelle oder meinetwegen auch Lesben, Transpersonen, wie sie sich Heteros vorstellen, ne, und zwar irgendeine blöde, hysterische Kuh, die ganze Zeit rumschreit, im Grunde genommen auf Bacheloretten-Niveau ist, ja, also auch geistig wirklich nicht viel intelligenter als ein kleines Brötchen, das man aus dem Ofen holt und so. Und die vertreten uns dann. Und dann wird das natürlich der ganzen, sage ich jetzt mal, Hetero-Welt aufgezwungen, weil jetzt muss ja überall auch noch ein Schwuler und eine Transe mit bei sein. So. Und dann holen sie eben solche Dummstückchen raus, sag ich mal. Die vertreten uns, die Heteros gucken das und die denken sich dann die ganze Zeit, das ist schon wieder eine Sendung, wo schon wieder irgendein blöder Schwuler da drin ist, den man im Grunde nicht leiden kann. Und das schwappt dann irgendwie auf alle über. Und ich finde, da muss der Senderchef oder die Redaktion der jeweiligen Sendungen haben eine Verantwortung dafür, weil das ist das, was beim breiten Publikum am Ende ankommt. Und das ist vielleicht nett und schön, wenn man das in der Regel bei Heterosexuellen, wenn du den Wendler oder so da reinsetzt, den dann auch alle hassen. Ja, es ist ja bei Heterosexuellen genauso. Nur das kann die Welt irgendwie leichter verknusern, während das bei Schwulen und Transen dann wirklich auf uns zurückfällt.
Komischerweise, ne? Dort genau. wird es mit der Sexualität dann sofort verbunden. Bei Heterosexuellen ist nicht.
Exakt.
Also ja, Heterosexuellen müssen sich nie distanzieren vom Wendler sozusagen.
Genau, ja. So ist es. Aber wir müssen uns ständig davon distanzieren. Wir sind nicht so und tralala. Und da haben die Senderchefs wirklich eine Aufgabe, eine Verpflichtung, da auch mal eine ordentliche Person, die wenigstens 5 Grad, Sätze gerade aus sprechen kann, dann geht's schon los, ich kann's nicht, mal da reinzunehmen. Mhm. Eine, die wirklich eine tolle Vorbildfunktion hat, eine, die auch mal cool ist, eine, die auch mal, sag ich jetzt mal, Heteros, dem Proletariat, ja, oder meinetwegen auch Leuten, die nicht aus Deutschland kommen, aber hier Fernsehen gucken, zeigen, dass wir cool sind, dass wir niemandem was tun, dass wir auch echt taffe Leute sind und nicht nur irgendwelche Hassobjekte. Und ich finde, ich weiß nicht, ob du mir dabei steuerst, oder ob das nur meine eigene Meinung ist. Ich finde, da wird mehr Hass geschürt, als eigentlich notwendig ist, weil da geht die Diversität, die der Sender gerne hätte, in die völlig falsche Richtung.
Also siehst du auf jeden Fall die Medien in der Pflicht, für eine bessere Zukunft sozusagen zu sorgen. Wie siehst du die ganze Situation, abgesehen von Medien? Ihr macht eine starke Arbeit. Hast du das Gefühl, wir können hier in Berlin gemeinschaftlich also noch etwas tun, dass wir uns gemeinsam besser entwickeln? Oder würdest du eher sagen, nee, hier ist schon alles getan, jetzt sind mal die anderen dran?
Nein, hier ist nicht alles getan, auf gar keinen Fall. Ja. Und genau das, was wir heute hier auch tun, das ist total wichtig. Und wir können, und ich sage grundsätzlich alle Termine zu, wo es irgendwie darum geht, dass unsere Stelle bekannt gemacht wird, dass wir uns in allen Bereichen, jede Zielgruppe uns irgendwie, das ja schon mal was davon gehört hat, dass es Ansprechpersonen bei der Polizei gibt. Und ich finde das hier eine ganz tolle Sache, was wir machen. Und hoffe und wünsche mir, dass wir mehr Zuschriften bekommen, ja, dass wir uns halt bekannter machen können und somit ja auch die Angst vor der Polizei den Leuten nehmen können.
Sehr gut. Also sind wir in Berlin zwar im Moment nicht am leichtesten Punkt der Geschichte angekommen, aber wir arbeiten uns dahin mit der Unterstützung der Polizei, mit Anne, mit deiner Unterstützung, Nina, als Vorbild.
Es ist ein ewiger Kampf, den ich in diesem Leben nicht mehr gewinnen werde, aber ich streng mich trotzdem an bis zum bitteren Ende.
Und genau diese Personen sind eben in Berlin doch stark vertreten, finde ich. Ich finde, hier gibt es noch eine sehr große Community, die sich einsetzt. Es gibt neben viel Missverständnis auch viel Verständnis, viel Offenheit, die ich zumindest wahrnehme. Und da denke ich, sind wir auf einem Weg in eine bessere Zeit und ich freue mich darauf. Und da möchte Anne auch noch ganz dringend was zu sagen.
Ich möchte das nicht, damit ich bald Hauptkommissarin werde. Ich möchte aber trotzdem sagen, dass wir wirklich, wirklich eine wahnsinnige Unterstützung von unserer Polizeipräsidentin bekommen. Und wenn wir die nicht hätten, dann dürften wir so viel weniger Sachen machen. Mhm. Aber sie steht auf unserer Seite, wenn ich das so einfach mal sagen darf. Sie ist wirklich auf unserer Seite. Sie steht für Vielfalt. Sie steht für eine bunte Polizei. Und das ist so wichtig. Und wir haben so viele Möglichkeiten. Im vergangenen Jahr durften wir ein Konzert stattfinden lassen. Das heißt immer noch, Hashtag gemeinsam bunt. Nina, du warst auch. Das hat mich übrigens besonders gefreut.
Sehr gerne.
Und das dürfen wir auch in diesem Jahr wieder stattfinden lassen. Das ist ein Benefizkonzert gegen Hasskriminalität für ein vielfältiges Berlin. Und dass wir als Polizei Berlin zusammen mit noch zwei Vereinen dies dürfen, das ist ein wundervolles Geschenk. Und es treten wunderbare KünstlerInnen auf. Und das ist für uns der Knaller. Und dass wir das dürfen, das können wir unserer Polizeipräsidentin und nun auch unserer Innensenatorin der Neuen verdanken.
Also da bist du sehr glücklich, was das alles bedeutet, die ganze Aufstellung sozusagen, die da noch in den, ja, für einfache Augen in den Chefetagen sozusagen, Chefinnenetagen stattfindet, dass wir da gerade sehr gesegnet sind.
Wenn die Türen da zu wären, dann würde ich den ganzen Tag von morgens bis abends an meinem Schreibtisch sitzen und wahrscheinlich schlechte Laune haben. Und das sage ich jetzt wirklich nicht, damit ich morgen meine Urkunde zur Hauptkommissarin bekomme.
Und trotzdem wäre es verdient.
ja.
Ach, Anne, wenn du so weitermachst, kriegst du irgendwann auch noch dein Verdienstkreuz. Was Anne natürlich da gerade nicht sagt, dass sie sich da wirklich um alles kümmert, dass sie wirklich alles organisiert und wirklich bis ins kleinste Detail. Also neben ihrem Job bei der Polizei ist sie auch noch eine perfekte Eventmanagerin. Also es gibt wenig, wirklich, ich bin ja viel da unterwegs, gibt wenig Galen oder irgendwie große Konzerte, die so perfekt und auf Punkt organisiert sind, wie du das noch machst bei der Polizei, neben deinem Job, nebenbei. Also da kannst du echt stolz drauf sein. Also wenn es mit der Polizei irgendwann mal nicht klappt, gehst du in die Privatwirtschaft, gehst zu Eventteam oder so, die brauchen solche Leute.
Es ist nicht mein alleiniger Verdienst. Wir haben eine wahnsinnig tolle Dramaturgin für diesen Abend und die ist natürlich auch unheimlich wichtig. Und wenn es die nicht geben würde, würde es auch nicht auf den Punkt klappen.
Ja, also ich bin begeistert.
Ich sage, aus meiner Sicht finde ich es so schön zu hören, wie sehr ihr euch gegenseitig wertschätzt. Denn ich glaube, da kommen wir auch aus einer ganz anderen Historie, dass es eben zwischen Polizei und der LGBTQ-Community nicht immer rund lief. Und alleine diesen Unterschied zu sehen, macht mir aus meiner Perspektive sehr viel Hoffnung und sehr viel Freude. Und wenn ihr so eng miteinander arbeitet, wie ich es jetzt eben bei euch gerade sehe, habe ich da die besten Gefühle und die besten Hoffnungen. Und auch wenn es noch ein sehr langer Weg sein wird, wird der wenigstens offensichtlich zusammen Spaß machen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Ich danke euch für eure Zeit.
Gerne.
Ich freue mich, dass wir da so ein bisschen hinter die Kulissen gucken konnten, vielleicht an Stellen, wo man eben doch nicht jeden Tag reinblinzelt und dass wir lernen konnten, was den Weg eben ausmacht, dass wir ihn nicht aufgeben dürfen, dass wir längst nicht irgendwie angekommen sind in einer total friedlichen Welt, in der alles okay und in Ordnung ist, aber in der wir auf jeden Fall alleine die Motivation zu sehen, die da ist, auf jeden Fall auf einem guten Weg sind.
Also ich würde abschließend noch sagen, wir leben wirkliche Diversität, ja, jeden Tag und wer will, kann sich auch gerne eine fette Scheibe von uns abschneiden.
Ja. Das ist eine tolle Sache. Genau so ist es.
Was für eine schöne abschließende Botschaft. Danke für eure Zeit, Nina und Anne, und auch an Anastasia. Aufschlussreiche Perspektiven haben wir da kennengelernt. Und vor allem aber auch vielen Dank an euch fürs Zuhören. In der nächsten Folge geht es dann um die Stadt im Wandel, wie sich Berlin zu einer einzigartigen Stadt entwickelt hat und wo es noch hingehen wird. Mit euren Meinungen und den Fragen, was passiert denn jetzt eigentlich mit dem Flughafen Tegel? Was können wir von anderen Städten lernen? Wie nachhaltig können und müssen wir in Zukunft bauen? Und was können wir tun, damit die Mieten nicht noch weiter steigen? Dafür reden wir mit Gudrun Sack. Sie ist Architektin und Chefin bei der Tegel Projekt GmbH, also verantwortlich für die Gestaltung der Nachnutzung des ehemaligen Flughafens Tegel. Und auch mit dabei sein wird Stadtplaner Christoph Kohl. Wird also auch sehr spannend. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, ihr vielleicht Kritik äußern wollt oder da sind noch ein paar Fragen übrig, vielleicht ja auch zu kommenden Folgen, dann schreibt uns gern. Wir freuen uns über jede einzelne Mail an info@wir.berlin. Und dann hören wir uns auch schon wieder bei der nächsten Ausgabe von Kiez und Schnauze.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt. Ab sofort überall da, wo es Podcasts gibt.